hoffnungsloser Fall, Zicke, Egoistin, Egomanin, graue Maus. Im Grunde genommen ist alles negativ belegt.
Gender Bubble, ein Podcast der Gleichstellungsstelle Dienstlaken.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gender Bubble. Die erste in diesem Jahr. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Adina Weiß. Ich bin die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte. Und wir sitzen heute in kleiner Runde zusammen. Ich sitze tatsächlich nur mit meiner Kollegin Karim Budandialo da.
Hallo.
Genau. Und bevor wir einsteigen in das Thema alleinstehende Frauen und welchen Wert die Gesellschaft ihnen zugesteht, starten wir erstmal mit ein paar Zahlen, Daten und Fakten zu dem Thema.
Ja, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es gibt, also statistisch bezogen auf das Jahr 2021, es gibt in Deutschland 40% Einpersonenhaushalte. Die Prognose ist, dass die Einpersonenhaushalte prozentuell steigen werden. Fürs Jahr 2040 sind schon 45% angesagt. In Deutschland leben 17 Millionen Menschen alleine. Davon fast 9 Millionen Frauen, also überwiegend Frauen. Es wurde nochmal differenziert zwischen auf das Alter bezogen. Die drei größten Gruppen, die fast gleich groß sind, sind einmal zwischen 25 und 45 Jahren. Das sind so um die rund um die 5 Millionen Menschen, die allein leben. Da ist die größte Gruppe, sind die Männer. Zwischen 45 und 65 Jahren ist das relativ ausgeglichen, es ist aber insgesamt etwas weniger, und nochmal etwas weniger ist die Altersgruppe zwischen 60 und 85 Jahren, und da ist die weitaus größte Gruppe Frauen. Ab 85 schlägt das total auf die Frauen durch. Da leben 73% der Frauen alleine. Man kann also das Fazit daraus ziehen: je älter die Frauen sind, desto mehr leben sie alleine.
Okay, wir unterhalten uns ja heute über das Thema, welchen Wert gesteht die Gesellschaft einer alleinlebenden Frau denn überhaupt zu? Karin, das ist ja für uns beide ein relativ persönliches Thema, würde ich sagen. Wieso sprechen wir da heute drüber? Was ist deine Intention, da heute drüber zu reden?
Ich habe in meinem Leben lange Phasen alleine gelebt und oder bin als alleinlebend wahrgenommen worden. Und ich habe mich immer geärgert, dass, wenn Gleichstellungsbeauftragte Themen besetzen, dann sind das oft Alleinerziehende oder Familienfrauen. Aber Singlefrauen oder alleinlebende Frauen kamen nie vor. Ich habe mich da nie wiedergefunden. Und jetzt angestoßen durch das Buch Die singuläre Frau von Katja Kuhlmann, dachte ich, das wäre vielleicht ein Anlass, das Ganze mal zu einem Thema zu machen. Dann habe ich das Buch gelesen, war jetzt nicht ganz so angetan von dem Buch insgesamt. Ich möchte jetzt kein Bashing machen, aber die Grundhaltung, die dort sich widerspiegelte, ist genau das, was wir auch erleben und warum wir heute auch darüber sprechen.
Okay, ja, tatsächlich ist es bei mir ja so, dass ich noch nicht so viele Jahre lebe, aber die Jahre, die ich lebe, lebe ich auch zum Großteil alleine und bin selten und wenig in Partnerschaften gewesen. Und für mich ist es tatsächlich auch ein Thema, sowohl auf mich bezogen, also eben wie ich gesehen werde in der Gesellschaft oder in welchen Konstellationen ich auftrete oder mich wohlfühle. Aber es ist ja eben das, was du sagst, auch ganz doll ein strukturelles Thema. Also was sieht Gesellschaft, wenn eine Frau alleinstehend ist? Und wir hatten uns ja vorher so ein bisschen darüber unterhalten, dass sich das ja auch im Laufe des Lebens ganz doll verändert und sich immer weiterentwickelt. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, welche gesellschaftlichen Erwartungen beziehungsweise welche Bewertungen Frauen so begegnen, die alleinstehend sind in der Gesellschaft.
Ich würde da gerne mal die Brücke bauen zu dem Buch, von dem ich gerade gesprochen habe, weil sie hat das an einer Stelle sehr schön zusammengefasst. Ich zitiere jetzt gerade mal. Also die Frau, die alleinlebende Frau, die singuläre Frau, sie ist eine Frau, von der man annimmt, dass sie kein Glück in der Liebe hat. Die Frau, die ihr Leben alleine regelt, die Frau ohne Begleitung. Und hat danach mal so ein paar Bezeichnungen der alleinlebenden Frauen zusammengefasst. Ich werde sie nicht alle vortragen, weil das ist eine halbe Seite, aber ich nehme mal ein paar daraus. Junggesellin, alte Jungfer, neue Frau, spätes Mädchen, Mannweib, Mauerblümchen, femme fatale, schwieriger Fall, hoffnungsloser Fall, Zicke, Egoistin, Egomanin, graue Maus. Also im Grunde genommen, es geht noch eine ganze Weile so weiter. Im Grunde genommen ist alles, was dort steht, negativ belegt. Und das ist ja das, Adina, was wir persönlich durchaus auch selber erfahren haben, unabhängig vom Alter. Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Tatsächlich hat sich das, glaube ich, auch weiterentwickelt. Ich glaube, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. In meinem Alter oder in meiner Generation alleinstehende Frau zu sein, ist ja, glaube ich, nicht mehr so negativ belegt, wie es in deinem Alter vielleicht auch war. Also als du in meinem Alter warst, so rum. Aber das, was ja trotzdem immer präsent ist, ist, dass man dieses wunderschöne Wort, dass man beziehungsunfähig ist, dass man keine Beziehung eingehen kann, dass man eine Schlampe ist tatsächlich, ist auch was, was häufig noch kommt. Und dazu kommen ja auch noch diese ganzen emotionalen Dinge. Also werde ich von Unternehmungen ausgeschlossen, weil dann zwei Paare was miteinander machen und ich dann irgendwie das fünfte Rad am Wagen bin oder so, gehe ich feiern und sage, dass ich keinen Freund habe, dann bin ich ja frei verfügbar. Habe ich einen Partner, dann bin ich im Besitz des anderen und werde in Ruhe gelassen. So, das sind ja diese ganzen Dinge, die einem so alltäglich irgendwie begegnen. Wie ist das bei dir?
Also ich kann mich entsinnen, dass ich immer wieder mit dem Idealbild der Gesellschaft konfrontiert worden bin, dass ich nur als Paar ganz bin. Also ich werde erst ganz durch mein perfektes Gegenstück. Das hat mich immer wahnsinnig aufgeregt, weil ich mich sehr wohl gefühlt habe. Und in den Phasen, in denen ich alleine gelebt habe, fühlte ich mich durchaus ganz. Und ich finde das Wort glücklich immer ganz schwierig, aber ich war mit der Situation zufrieden. Und wenn ich eine Partnerschaft oder einen Partner oder Partnerin gesucht habe, dann habe ich das auch bewusst getan. Aber nicht, weil ich unglücklich war, sondern weil ich dann eine zweite Person in meinem Leben haben wollte. Das Schlimmste, was mir da mal vorgekommen ist, ist in meinem Studium. Ich habe ja Sozialarbeit studiert. Da gibt es ein Fach, das, oder zumindest bei mir gab es das noch, das Fach Sozialethik. Und das war belegt von einem evangelischen Pfarrer, der das gesagt hat. Und der formulierte das ganz klar, dass das Ziel des Lebens ist, sein Gegenstück zu finden und damit zu einem Ganzen zu werden. Und ich habe mich so aufgeregt und ich habe so die Diskussion gesprengt, weil das bedeutet ja, ich bin, wenn ich nicht in einer Paarbeziehung bin, nicht ganz, nicht vollkommen. Ich bin mangelhaft. Ich bin und genau das ist das, was die Bewertung ja auch ist. Also die Worte, die wir gerade gehört haben, ist genau das. Ich bin fehlerhaft, wenn ich nicht in einer Paarbeziehung bin.
Genau. Und das, was, also die gesellschaftliche Erwartung ist ja auch immer noch, ich habe einen Partner, ich heirate und im besten Fall bekomme ich ja auch noch Kinder mit diesem Partner und bin dann die Frau, die zu Hause bleibt. So, das zieht sich ja durchs ganze Leben durch, aber es fängt ja schon an mit, ich habe einen Partner und ich heirate. Und ich sage bewusst, ich habe einen Partner. Das Thema hatten wir beide nämlich auch schon. Habe ich eine Partnerin, bin ich aus gesellschaftlicher Sicht nicht in einer Beziehung, also bin ich trotzdem noch alleinstehend. Das ist nicht gleichwertig gesehen, oder? Welche Erfahrung hast du da?
Ja, genau die. Also es ist ja immer die Frage, also dazu muss ich sagen, ich habe eine langjährige Frauenbeziehung gelebt und ich bin nie als in einer Beziehung lebend wahrgenommen worden. Da liegt natürlich auch ein Stückchen immer drunter, wie und an welchen Stellen habe ich das offen gemacht. Ich habe das schon relativ offen gelebt. Und trotzdem hat es diese Bewertung gegeben, dass das nicht gleichzusetzen ist mit meiner Schwester, die verheiratet ist. Und am krassesten habe ich es gemerkt. Ich habe ja dann meinen Mann kennengelernt und ich bin inzwischen verheiratet. Ich gehöre also jetzt zu den ordentlichen Verheirateten. Für mich hatte das überhaupt keine Aufwertung, aber ich habe gemerkt, dass mir eine ganz andere Wertschätzung entgegengebracht worden ist. Also dass dieses Verheiratetsein eine große Bedeutung hat, habe ich am eigenen Leib erfahren, weil mir anders begegnet wurde.
Und ich glaube, das ist ja nicht nur mit dieser Form des Verpartnertseins so, sondern ich glaube, das ist ja auch bei polygamen Beziehungen ein Punkt. Also es ist ja nicht die Form von Beziehung, die von Gesellschaft vorgesehen ist, sondern es ist ja eine, die immer noch sehr kritisch beäugt wird von Gesellschaft und auf die auch immer mit sehr vielen bösen Kommentaren geguckt wird. Also das ist zumindest mein Empfinden. Und dabei aber auch der Eindruck, den ich habe, dass das nicht anerkannt ist, beziehungsweise nicht gleichwertig gesehen wird zu einer monogamen Beziehung zwischen zwei Geschlechtern.
Ja, da wird eine Unterscheidung gemacht. Und ich glaube, für Frauen die schlimmste Form des Alleinelebens, also gesellschaftlich betrachtet schlimmste Form des Alleinelebens, ist eine alleinlebende Frau ohne Kinder.
Ja.
Das ist der Doppelwumms sozusagen, weil da hat sie ja gar nichts erreicht. Also keine Partnerschaft oder beziehungsweise eine Partnerschaft, die sie nicht halten konnte und noch nicht mal ein Kind zur Welt gebracht. Und das sind da auch noch mal unterschiedliche unterschiedliche Bedeutungen. Da sieht man das noch mal, auch wenn man übrigens auf die Zahlen noch mal guckt, ist da deutlich zu sehen, dass Frauen, je älter sie werden, mehr alleine leben. Und je älter sie werden, ist das alleine Leben auch akzeptierter. Mhm. So ganz am Anfang, ganz, ganz jung, geht das noch, dann sucht sie noch. Dann ist irgendwann das Alter überschritten, dann wird es schon langsam eng, dann kommen schon so Sprüche, ach, meinst du nicht mal, du solltest mal und wird es nicht langsam Zeit und, und.
Und muss ja auch auf deine Uhr achten, ne? So lange kannst du ja auch keine Kinder mehr kriegen. Naja.
Genau, die biologische Uhr. Bei mir hieß es da, guck mal, selbst deine kleine Schwester ist jetzt schon verheiratet, ne? Also jetzt muss aber echt mal Gas geben. Und dann kommen die Frauen, die in einer Beziehung waren und getrennt leben, geschieden sind oder sonstiges. Da kommt zwar das Label drauf, nicht geschafft. Aber im Idealfall zumindest mit Kindern, dann ist sie alleinerziehend, ist auf jeden Fall besser als einfach Single.
Und sie hat es versucht. Also sie hat es zwar nicht geschafft, negativ konnotiert, aber sie hat es versucht. Das ist auch schon mal eine ganz andere Wertschätzung, die einem dann entgegengebracht wird, ne?
Genau. Man hofft ja, dass sich das ändert.
Ja.
Also dass sie wieder jemanden findet und daraus dann eine glückliche Patchwork-Familie wird. Und je länger das natürlich andauert, desto schwieriger wird es dann noch wieder. Und was aber wirklich akzeptiert ist, sind dann wirklich die alten Frauen, die verwitweten Frauen, die Frauen, die im Alter alleine leben. Da gibt es nicht mehr dieses negative Label, vorausgesetzt, sie haben dazwischen in einer langjährigen Beziehung gelebt.
Genau das ist, glaube ich, der Punkt. Weil wenn sie nicht in einer langjährigen Beziehung gelebt haben, sondern ihr Leben lang alleine waren, dann ist es ja diese komische, merkwürdige alte Frau mit ihren, weiß ich nicht, 17 Katzen, der man früher unterstellt hätte, dass sie eine Hexe wäre. Weißt du, so dieses Bild von Frau, das dann ausgelebt wird. Das ist ja auch ein ganz absurdes Bild bei Frauen, die nie in einer Beziehung waren oder nie verheiratet waren.
Ist das nicht erschreckend, dass wir im Jahr 2023 das Thema und diese Negativbewertung von allein lebenden Frauen immer noch besprechen müssen?
Ja, auf jeden Fall. Hast du vollkommen recht mit. Wir hatten uns auch darüber unterhalten, welche Konsequenzen das hat, wenn man alleine lebt. Und das, wo ich direkt als erstes einmal draufgehen möchte, weil mich das noch so erschrocken hat, als mir das selber noch eingefallen ist, ich glaube gestern oder vorgestern, ist das Thema Besitz. Ich habe das gerade ja schon mal angerissen. Wenn ich eine junge Frau bin und feiern gehe oder ausgehe oder eigentlich ist es egal, wo ich mich bewege, vor allem, wenn Menschen um mich rum betrunken sind, ist es nicht akzeptiert, dass ich alleinstehend bin. Also meine Ausrede ist immer, ich habe einen Freund. Eine Freundin reicht übrigens auch nicht. Das Thema hatten wir ja gerade auch schon. Ich muss einen Partner haben. Erst dann werde ich von Männern in Ruhe gelassen. Dann werde ich nicht mehr angesprochen und kann einfach einen schönen Abend haben. Wenn ich das nicht sage, gibt es keine Grenze. Also dann gibt es keinen Moment, an dem ich meine Ruhe habe, in dem ich einfach feiern kann oder tanzen kann und dabei in Ruhe gelassen werde. Und auch das, wir haben 2023 und wir reden davon, dass Frauen immer noch als Besitz des Mannes gesehen werden gesellschaftlich. Weil genau das ist ja die Konsequenz. Ich gehöre einem Mann, also werde ich in Ruhe gelassen. Gehöre ich keinem Mann, dann werde ich auch nicht in Ruhe gelassen. Und das finde ich total erschreckend, wenn man das mal so strukturell sich anguckt. Weil dann ist ja die grundsätzliche Frage, wegen der wir eigentlich hier zusammensitzen, immer, was ist mit Gleichstellung passiert? Da dann ja nicht so viel anscheinend.
Und das ist sogar noch steigerungsfähig, Elina. Ich bin ja viel gereist, viel mit Frauen gereist und ich bin gerne unterwegs und ich war auch weit unterwegs, also in anderen Kulturen. Und ich kenne es jetzt eben auch, das Reisen in anderen Kulturen mit meinem Mann an der Seite. Und ich kann nur sagen, das ist unglaublich viel angenehmer, weil ich mir über viele Dinge keine Gedanken machen muss. Mal unabhängig davon, dass andere Menschen erkennen, ob er mein Mann ist oder nicht, sondern es ist einfach ein männliches Wesen an meiner Seite und das ist das Entscheidende. Mhm. Weil ich kann gar nicht sagen, wie viel Heiratsanträge ich im Laufe meiner Reisen bekommen habe. Mir ist schon klar, dass das nicht an meiner Schönheit liegt, sondern daran liegt, dass ich als reiche Frau in Ländern unterwegs, angeblich reiche Frau in Ländern unterwegs gewesen bin, die das eben nicht hatten, also wo ein großes Gefälle gewesen ist. Aber seit ein Mann an meiner Seite ist, passiert da nichts mehr in dieser Richtung. Und es ist ja nicht nur so, dass man den bekommt und alles gut ist, sondern da läuft ja ganz viel Bedrängen dazwischen. Und das ist unglaublich, wie unterschiedlich sich das anfühlt.
Kann ich mir total gut vorstellen, auf jeden Fall. Sind Erfahrungen, die ich tatsächlich noch nicht gemacht habe, aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist da irgendwie leider sehr groß. Was ich auch noch so erschreckend finde, ist dieses Thema, wenn sich jemand scheiden lässt. Also was bricht alles damit weg? Abgesehen davon, dass diese Beziehung ja wegbricht, die man hatte, die man wahrscheinlich ja auch lange gelebt hat, sonst hätte man ja auch nicht geheiratet, brechen ja ganz andere Dinge doch damit weg. Selbst wenn keine Kinder mit im Spiel sind, sind ja Freundschaften immer da gewesen, die ja auch gemeinsam geführt wurden häufig und wo dann diese Entscheidung plötzlich da ist, der Freunde und Freundinnen, für welche Seite sie sich entscheiden. Auch da ist ja plötzlich ganz viel alleingelassen werden da mit der Trennung und den Emotionen, die dann da sind, aber auch die grundsätzlichen Freundschaften brechen dann ja ganz schnell weg. So, und da sind wir ja noch nicht mal bei, Kinder sind mit im Spiel, ne? Also sobald eine Frau dann auch noch alleinerziehend ist, gibt es ja auch noch diese Mehrbelastung. Also es ist ja sowieso schon negativ besetzt, alleinerziehend zu sein. Aber dann kommt ja auch noch dazu, dass es ja eine Mehrbelastung für das persönliche Umfeld ist.
Ja, das stimmt. Und zu dieser Situation kommt ja dann noch hinzu, dass man sich sowieso oder dass man häufig das Gefühl bekommt, als Singlefrau unter Paaren so das fünfte Rad am Wagen zu sein. Das hat mir meine Tante schon berichtet, die Jahrgang 1927, also schon lange, lange her, und mit Mitte 50 Witwe wurde. Die sagte, sie wird nicht mehr eingeladen, also zu feiern nicht mehr eingeladen, weil A, passt das nicht so, ne? Paare und sie alleine, ist eine potenzielle Gefahr für die Frauen, für die Ehen. Also sie könnte da ja einbrechen. Das ist ihr damals tatsächlich auch gesagt worden. Ich konnte das gar nicht nachvollziehen, ehrlicherweise. Aber dieses Gefühl des fünften Rads am Wagen habe ich durchaus gemerkt. Also auch, dass meine Freundinnen dann in Beziehungen waren und dann so ein anderer Lebensrhythmus entstand. Also vorher haben wir was am Wochenende zusammen gemacht, auf einmal machten nur noch die Paare was zusammen. Und als dann Kinder dazu kamen, war das Wochenende sowieso ein großes Tabu. Und ich kann, also Tabu im Sinne von Freundschaften werden nicht am Wochenende gepflegt, sondern in der Woche hätte ich 10-mal pro Abend irgendwie was machen können. Am Wochenende, wo ich Zeit hatte, aber nicht. Und ich kann mich entsinnen, dass ich mal, da war ich so Ende 30, ins Büro gekommen bin, montags morgens und gesagt habe, Gott sei Dank, ich kann mal wieder mit jemandem reden. Also ich habe seit Freitagmittag mit niemandem mehr geredet. Und meine beiden Kolleginnen, die entweder Kinder hatten oder in der Partnerschaft lebten, guckten mich völlig entsetzt an. Wie kann das denn? Bist du so einsam? Nein, das bin ich nicht. Aber durch diese andere Struktur der anderen Leben, die nicht als Singles sind, hat sich das so ergeben. Das war eine Zeit lang so. Dann habe ich am Wochenende eben nicht geredet.
Ja, das ist was ich aber tatsächlich auch merke. Vor allem eben, ich bin ja aus dem Studium raus und ja jetzt noch nicht so lange im Arbeitsleben. Aber alle anderen sind da ja gerade auch gelandet im Arbeitsleben und orientieren sich ja mit einer Vollzeitstelle und einer Partnerschaft, was häufig dazu führt, dass die Partnerschaft ganz explizit am Wochenende auch gelebt wird. Was dann wiederum für mich bedeutet, dass Freundschaften eben nicht am Wochenende gepflegt werden und ich dann diejenige bin, ich meine, ich bin jetzt nicht traurig drum, aber ich diejenige bin, die dann alleine in meiner Wohnung sitzt. Übrigens mit der ersten Katze, ich weiß nicht, vielleicht kommen ja noch 17 dann dazu demnächst. Und das, was du gerade gesagt hast zu deiner Tante, dass sie eben eine Gefahr für die Frauen ist, das ist, also ich wäre da auch nicht drauf gekommen, aber es ist ja in dem, wie gesellschaftliche Strukturen funktionieren und wie die Sicht auf Dinge läuft oder funktioniert, ist es ja eine total logische Konsequenz, eine total erschreckende, aber es hat ja schon leider eine wirklich eine Logik in sich. Da bin ich, also ich bin da gerade noch ein bisschen erschrocken drüber, ehrlich gesagt.
Ja, wenn die Gesellschaft alles darauf, also wie der Pfarrer das gesagt hat in meinem Studium, wenn alles darauf ausgelegt ist, mein ganzes Leben, dass ich mein Gegenstück suche und nur mit dem Gegenstück dann zu einem werde und glücklich bin, bin ich, wenn ich alleine bin, ja auch ständig auf der Suche. A, ich bin immer unglücklich und bin ständig auf der Suche. Und dann interessiert mich da auch eine Ehe nicht, sondern dann grätsche ich da natürlich rein, weil der Druck, das Glück zu finden, einfach total groß ist. Und damit stürzt sich natürlich die andere Frau auch ins Unglück, weil die ist ja dann alleine und alleine kann man nicht glücklich sein. Und es hat in meinem Leben aufgrund dessen schon so viele Missverständnisse gegeben, weil ich das überhaupt nicht so empfunden habe. Also auch als ich das dann montags morgens gesagt habe, meine Kollegin guckten mich an und, oh Karin, das tut mir so furchtbar leid. Und ich so, nee, alles gut, ne? Also wirklich alles gut. Ich kann auch alleine sein, aber ich hätte einfach gerne mal geredet an diesem Wochenende. Aber alleine, also dieses Alleinsein aushalten und auch für sich fühlen können, gehört dazu. Gehört zum Single-Leben dazu. Und ich glaube, dass das auch, also ich glaube, dass das auch nichts Negatives sein muss. Ich brauche auch in meiner Partnerschaft Zeiten für mich, die ich für mich fülle. Also die, ne, die ich alleine sein möchte. Ich möchte nicht zusammenkleben wie so ein zusammengeklebtes Ei irgendwie. Also das brauche ich nicht. Im Gegenteil, mich engt das ein. Und ich glaube zum Beispiel auch, und da habe ich mit Freundinnen oft drüber diskutiert, ich glaube zum Beispiel auch, dass ich in einer Partnerschaft unabhängiger bin, weil ich weiß, ich kann auch alleine glücklich sein. Ich habe eine Freundin, die hat ist in einer großen Familie groß geworden, hat nie wirklich alleine gelebt. Wir haben oft darüber gesprochen, weil sie gesagt hat, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Jetzt ist sie alleine und jetzt genießt sie es. Aber sie musste das erstmal für sich auch klarkriegen, dass das auch gut sein kann. Also dass das auch was Positives haben kann, das alleine sein. Das musste erstmal passieren.
Ja, ich glaube, das ist auch was, was man lernen muss tatsächlich. Also womit man sich dann, ich meine, man kommt ja häufig in die Situation, ohne dass man das unbedingt möchte. Ne? Die Variante gibt's ja auch. Und ich glaube, vor allem dann ist es erstmal ganz viel Arbeit, mit sich selbst fein zu sein und mit sich selbst im Reinen zu sein und zu lernen, die Zeit, die man mit sich selbst hat, genießen zu können. Und bei dem anderen, also dass du in einer Partnerschaft sehr viel selbstständiger und freier bist und dass dir das ja auch eine gewisse Sicherheit gibt. Also ja, die Sicherheit, okay, sollte sich das aus irgendwelchen Gründen irgendwann mal erledigen. Ich komme klar und es wird mir trotzdem gut gehen. Das gibt ja auch eine Gelassenheit in einer Beziehung und auch eine Freiheit für beide Seiten in einer Beziehung, die, glaube ich, tatsächlich essentiell ist dafür, dass eine gesunde Beziehung gut funktionieren kann. Also das macht da ja auch ganz viel aus.
Ja, mein Partner ist nicht für mein Glück zuständig.
Richtig, ja, genau.
Ja, also das, finde ich, ist der ungesunde Anteil daran. Also ich kann nicht mein Glücklichsein in die Verantwortung meines Partners oder meiner Partnerin legen. Das ist ganz allein meine Verantwortung. Und wenn ich fühle, ich bin nicht mehr glücklich, dann muss ich gucken, was ist das und was verändern. Und dann gucken, ob die Partnerschaft dann noch mitgeht oder nicht. Aber das wird man dann eben sehen. Und wie belastet sowas ist, Adina, das haben wir ja jetzt gemerkt in Vorbereitung dieses Podcasts. Wir wollten den nämlich gar nicht, wir beide, machen. Also das ist schon spannend, weil wir zwei verschiedene Generationen sind, aber wir wollten eigentlich eine Gästin einladen und wir haben tatsächlich keine gefunden, ja, weil das negativ belegt ist, das Thema.
Und schambehaftet. Es ist ja unfassbar schambehaftet, darüber zu sprechen, dass ich immer noch oder wieder alleine bin, dass ich gescheitert bin in dem, was ich versucht habe aufzubauen für mich.
Ja, sehr persönlich war ja das, was wir auch gehört haben dazu. Ne? Das ist mir zu persönlich. Ja. Ich fühle mich gar nicht so. Ich habe doch so viele Menschen um mich herum. Ich fand das auch sehr spannend, wie viel Abwehr war, zu uns in den Podcast dazu zu kommen, was das ja eigentlich nochmal belegt hat.
Das stimmt, ja, da hast du vollkommen recht. Ich war auch sehr erschrocken darüber, aber ich glaube, wir beide haben eben auch eine andere Sichtweise darauf. Also wir beide fühlen uns ja nicht alleine. Ich meine, du bist ja jetzt auch gesellschaftlich anerkannt in einer Partnerschaft, aber wir beide haben ja nicht das Gefühl, alleine zu sein. Aber das, was Gesellschaft daraus macht, also wenn da strukturell drauf geguckt wird, wären wir es beide. Auch du jetzt wärst ja tatsächlich eher alleinstehend als in einer Partnerschaft gesehen.
Ja, weil mein Partner nicht ständig an meiner Seite ist, weil er nicht zu sehen ist, weil er auch in meinem beruflichen Umfeld nicht zu sehen ist. Wir haben eben auch getrennte Leben, genau. Und da werde ich teilweise immer noch als alleinlebend wahrgenommen. Was ich so schade finde, ist, dass die Leistung, die wir auch erbringen in der Zeit, in der wir alleine leben, niemand wahrnimmt. Also ich habe die Situation gehabt, dass ich habe zwei Schwestern, um das so zu sagen. Meine älteste Schwester war sehr früh verheiratet, meine jüngere Schwester etwas später, aber eben vor mir, das hatten wir ja gerade schon mal. Und meine älteste Schwester hatte auch sehr schnell, sehr früh Kinder und ich habe ja studiert und war, wie gesagt, da eine sehr lange Zeit als Single unterwegs. Und meine Schwester kam mal zu mir in die Wohnung und sagte, oh, das hätte ich auch gerne, dass ich alles selber entscheiden kann und meine Wohnung so einrichten kann, wie ich das will. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist aber nur die Hälfte der Wahrheit. Die andere Hälfte der Wahrheit ist, alles, was du hier siehst, siehst du nur, weil ich es selber mir erarbeitet habe. Also diese ganze Last, Entscheidungen alleine zu treffen, nur wenn ich tatsächlich Arbeit habe, gibt es auch was zu essen zu Hause. Also all diese, ich muss auch alles für mich ganz alleine regeln und machen und entscheiden. Das wird nicht wahrgenommen. Und in einem Sozialplan falle ich übrigens als Erste hinten drunter, weil ich habe ja niemanden zu versorgen. Stimmt, nur mich. Ja, also.
Ja, und tatsächlich auch, also es ist ja auch niemand da, der mitträgt, ne? Also der bei schwierigen Entscheidungen vielleicht zur Seite steht und seine klugen oder weniger klugen Kommentare dazu mit abgibt oder einen vielleicht auch durch eine schwierige Zeit mit durchträgt, der ist ja gar nicht da. Also ich trage mich ja auch permanent, egal in welchem körperlichen oder psychischen Zustand ich mich befinde, trage ich mich permanent alleine. Und auch das ist eigentlich eine total große Leistung, die ja auch einfach nicht gesehen wird.
Ja, genau. Aber diese Freiheit, Adina, die möchte ich nicht verlieren und die habe ich auch in meiner Partnerschaft nicht verloren. Und ich musste tatsächlich es lernen, bei meinen Entscheidungen meinen Partner mit einzubeziehen, weil ich auch in meinem Job jemand bin, die sehr lange alleine gearbeitet hat, meine Entscheidungen alleine getroffen hat. Ich musste das lernen, so wie ich das zwischen uns auch lernen musste, dich in Entscheidungen mit einzubeziehen und von mir zu reden. Das war was, was ich ungern abgegeben habe, ehrlicherweise.
Ich wollte gerade sagen, in Entscheidungen mit einbeziehen hatten wir, glaube ich, gar nicht, aber du hast sehr häufig von dir gesprochen und nicht von uns. Aber das ist mit der Zeit auch besser geworden.
Ja, das ist das Problem, wenn man immer so solo unterwegs ist. Mein Mann hat sich da auch schon ein paar Mal heftig beschwert. Ich bin besser geworden, ja. Aber das ist auch ein unglaubliches Geschenk. Also für mich ist das ein unglaubliches Geschenk, selber entscheiden zu können. Ich habe es bei meiner Tante, bei meiner Mutter, bei meinen Schwestern anders erlebt und eben als nicht gut, für mich nicht gut und tragfähig erlebt. Und deshalb war es nicht nur eine Last, sondern was wahnsinnig Tolles.
Ja. Das kann ich gut verstehen.
So, was kann man so mitnehmen, glaube ich, aus unserem Gespräch? Ich glaube da auf jeden Fall, dass das wirklich was Emotionales ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die immer noch einem Ideal nachstrebt, was gar nicht mehr alle tragen wollen, was auch gar nicht zu den Lebensgeschichten dazu passt. Und wir vielleicht gut daran tun, an der einen oder anderen Stelle mal was selber zu reflektieren, was wir für Bilder dazu im Kopf haben. So eine alte Jungfrau oder irgendwas, was da mal schnell rausrutscht oder so ein netter Satz, deine biologische Uhr tickt, willst du nicht mal, dass das durchaus was sehr, also wenig Wertschätzendes ist. Ich möchte den Podcast oder muss den Podcast tatsächlich auch noch mit, ja, damit beenden, dass leider meine Kollegin die Gleichstellungsstelle verlassen wird in sehr naher Zukunft. Also Ende März bin ich wieder beruflich als Single unterwegs. Diesmal sehr ungerne, muss ich dazu sagen. Aber es gibt auch eine gute Nachricht dabei. Frau Weiß und ich werden auf jeden Fall die noch aufzunehmenden Folgen für dieses Jahr auch tatsächlich gemeinsam beenden. Das ist so das, was uns bleibt in diesem Jahr.
Ja, ich freue mich total darüber, dass wir die Möglichkeit haben, das so weiterzuführen. Auch wenn ich dann leider nicht mehr hier bin. Ich gehe auch ungerne, aber das weißt du auch. Aber ich freue mich, dass wir in dem Rahmen dann noch weiter miteinander oder auch mit Gästinnen sprechen können.
Ja, so ein bisschen ist der Podcast unser gemeinsames Baby, ne? Das verbindet ja auch über die Zeit hinaus. Das hatten wir ja gerade schon. Ich habe was geschafft, jawohl. Ich habe auch in der Gleichstellungsstelle ein Baby produziert. Oder was heißt auch, in der Gleichstellungsstelle ein Baby produziert. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag. Wir werden uns wiederhören. Der nächste Podcast wird im Mai, aber zum Thema Berufswahlorientierung, also zum Thema Girls Day zu hören sein. Den macht Frau Weiß alleine mit Gästinnen und daher gebe ich nochmal schnell das Wort ab.
Genau, am 9.5. kommt der nächste Podcast online Frauen in untypischen Berufsfeldern. Wie ist es als Frau bei der Feuerwehr zu arbeiten? Werde mich mit zwei Gästinnen darüber unterhalten, wie es denn ist, bei der Feuerwehr in Dienstlaken zu arbeiten und was da so die Schwierigkeiten oder auch Herausforderungen waren. Genau, von meiner Seite danke fürs Zuhören. Es war wieder sehr schön, mit dir zu reden, Karin.
Dito, und ich sage auch danke fürs Zuhören. Bis bald.
Tschüss. Bis bald. Tschüss.
Das war's für heute aus der Gender Bubble. Weitere Informationen zur Gleichstellung in Dienstlaken gibt es auf unseren Facebook- und Instagram-Accounts Frieda's Ideas. Alle Infos auch in den Shownotes.